die Feiern danach in der Kabine sind natürlich immer schön mit dem Bild, mit der Fete zu dem Lied Senorita, was sich jetzt so ein bisschen eingebürgert hat über die Saison, ist dann schon immer schön und befreiend. Haben dann ja irgendwie auch als Mannschaft Bock auf dieses Verteidigen, auf dieses Leiden, auf dass jeder den anderen unterstützt und dass man sich dann halt freut, wenn der Ball unbedrängt vom Gegner ausgespielt wird. Nach dem Spiel in Bernau war das, waren wir Vierter. Da habe ich dann, habe ich mir auch einen Screenshot von der Tabelle gemacht. Nach 10 Spielen Vierter in der Brandenburg-Liga mit 19 Punkten. Wer weiß, ob das nochmal kommt, halte ich mir mal fest. Also 2025 war schon so das beste Jahr, glaube ich, in meiner Fußballkarriere. Das kann man schon so sagen, so wie das alles gelaufen ist. Ich habe jetzt 15 Brandenburg-Liga-Spiele. Ich glaube, bevor ich da über andere Sachen nachdenke, habe ich erstmal noch zu beweisen, dass ich wirklich in der Liga bestehen kann. Bei dem Training haben wir dann am Ende 10 gegen 10 gespielt, auf einem Niveau, was ich bis dato einfach nicht kannte. Also kann man ja auch so ehrlich sagen. Und das ist dann schon so, wo man so als Fußballer sagt, oh, das will ich eigentlich immer haben. Jetzt so im Nachgang wirst du natürlich dann, nimmst du viel aus dieser Phase mit, weißt, okay, wenn es mal nicht läuft, es wird wieder besser, wenn man weiterarbeitet. Deswegen sage ich auch, hat mir diese Phase in meiner Entwicklung auch weitergeholfen. Da waren so viele Beine vor mir und ich sehe das gar nicht und auf einmal liegt der Ball hinten drinne. Und dann war es alles aus einem rausgebrochen. Weil eigentlich hast du es die ganze Arbeit weggeschmissen. So ehrlich muss man sein, eigentlich hast du sie schon weggeschmissen. Und durch 4 Minuten bist du dann wieder eigentlich da, wo du hin willst. Ja, wir sind Eintracht, wie es doch sollte.
Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuthen. Er kam aus der Kreisoberliga zum damaligen Landesligisten, spielt jetzt in der Brandenburg-Liga und ist eine der großen Stützen der ersten Männermannschaft. Nick Ebert ist der einzige Spieler, der 2025 in allen Ligaspielen auf dem Platz stand, stets ablieferte und zahlreiche wichtige Tore erzielte. Mit ihm blicken wir auf ein Jahr mit vielen besonderen Momenten zurück. Mit dem Wunder von Selo, dem Aufstiegssieg gegen Peitz, dem Traumstart in die Saison 2025-26 und dem Finale Furioso beim 3:1 gegen Spitzenreiter MSV Neuruppin. Nick erzählt, wie er vom SV Rangsdorf über Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen und dem FSV Admira Mittenwalde zum Wüstemarker Weg fand, warum er nach einem halben Jahr beinahe wieder gegangen wäre und welche Bedeutung seine Eltern für seine Karriere haben. Ich verspreche Geschichten mit Gänsehautgarantie. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Eintracht wird nie untergehen in Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben.
Herzlich willkommen, Nick Ebert.
Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen auch an alle Zuhörer.
Wir hätten uns kaum einen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Wir haben heute den 8. Dezember, 2 Tage nach dem grandiosen 3:1 der ersten Männermannschaft gegen den MSV Neuruppin, gegen den Tabellenführer der Brandenburg-Liga. Was war da los?
Ja, war schöner Nikolaustag, würde ich glaube ich sagen. Wenn man dieses Spiel glaube ich 10-mal spielt, verliert man das 9-mal. Und an dem Tag war der eine Fall, wo wir es gewonnen haben, wo wir als Mannschaft glaube ich wirklich, also eine geschlossene Mannschaftsleistung hatten, wo alle am Limit gespielt haben, teilweise vielleicht sogar ein bisschen drüber und wo wir dann am Ende ja dann auch ein Stück weit verdient gewonnen haben.
Ich fand, ihr habt hochverdient gewonnen. Und wenn man Neuruppin jetzt so in den sozialen Medien sieht, die haben ja auch was über das Spiel gebracht, die sagen ja auch, ihr seid der hochverdiente Sieger gewesen. Neuruppin sagt selber, sie hätte sogar höher verlieren können. Das ist ja schon mal ein Kompliment, wenn der Tabellenführer so über euch spricht.
Ja, auf jeden Fall. Es bestätigt auch, wie wir selbst das Spiel gesehen haben und ist natürlich auch ein Lob für alle, die an diesem Sieg beteiligt waren, ob es Spieler, Trainer oder Zuschauer waren. Neuruppin, glaube ich, von vielen oder auch selbst als Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, haben das ja auch eigentlich über die gesamte Hinrunde so bestätigt. Und das dann nur so vom Winter als Spiel zu bekommen, auf dem Spielplan das zu sehen, war schon so, gibt einen schöneren Abschluss des Jahres. Aber nee, an dem Tag wirklich von Anfang an waren alle dort. Und dann hatten wir das auch ein bisschen das Matchglück, was uns in den letzten Spielen ein bisschen gefehlt hat. Und dann konnten wir das ja doch versöhnlich ausklingen lassen.
Es ist ja nicht nur so, dass mit Neuruppin der Tabellenführer, der es vorher erst einmal verloren hatte, am Wüstemarker Weg war, sondern ihr selber seid in das Spiel gegangen mit zuvor 4 Niederlagen in Folge. Wie geht man dann in so ein Spiel als Mannschaft, auch als einzelner Spieler? Wie bist du in das Spiel gegangen?
Ja, die Wochen zuvor waren schon hart mit den 4 Niederlagen. Also die waren teilweise, wenn ich überlege, mit Oranienburg hat es ja angefangen, auch zu großen Teilen selbst verschuldet. Also da haben wir wirklich vieles vermissen lassen, hatten danach dann doch besseres Spiel in Brandenburg wieder gemacht. Dann aber auch, ja, am Ende verdient verloren. Sie machen dann zwar 2 sehr schöne Tore, die sie vielleicht auch nicht immer machen, aber im Großen und Ganzen schon verdient verloren. Und dann, ja, doch schon aus meiner Sicht auch 2 Nackenschläge, also die Spiele danach mit Alt-Lüdersdorf, vor allem nach dem Spielverlauf dann, so wie es passiert ist mit dem Freistoß in der 90+3 oder ähnliches.
Ja, zum 1-2.
Zu dem 3-2 war es.
3-2-3, genau.
Genau, ja. Den man sich da von dem 2-0 zurückgeholt hat. Und Blankenfelde, ja, dann war auch kein schönes Spiel, sagen wir es so. Ja, wie ist man da rangegangen? Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, habe ich auf das Spiel so ein bisschen geguckt, ob das jetzt so zum richtigen Zeitpunkt kommt, weiß ich nicht. Ist auch so ein bisschen, glaube ich, Galgenhumor dann in der Woche mitgeschwommen. So, ja, naja, dann jetzt haben wir 4-mal verloren, dann gewinnen wir es halt. So ein bisschen, was soll man sich da auch schon groß sagen. Und an dem Tag selbst sitzt man dann in der Kabine und redet zwar immer von dem Fall, dass wenn hier heute alles passt und wir alles reinhauen, dann kann vielleicht ein Punkt bei rausspringen oder auch an guten Tagen 3. Das sagt man sich dann immer so und geht auch motiviert ins Spiel. Hängt dann aber auch ein bisschen davon ab, wie man dann reinkommt. Also wenn man so merkt, okay, wir kommen gut rein, wir sind da, dann natürlich mit dem frühen Tor, dann merkt man, ja, okay, dann geht hier heute vielleicht doch was. Dann kamen nicht gleich so die Torchancen von Neuruppin. Wir waren gut drinne und dann, ja, von Minute zu Minute, wo du merkst, wir sind gut dabei, dann reift da immer mehr diese Hoffnung, dass man da am Ende doch was mitnimmt.
Also erstmal das Tor, du hast es bescheiden unterschlagen, hast Webe macht das 1-0. Aber man hat jetzt auch im Vergleich zum Spiel in Blankenfelde, wo ihr auch sehr früh zurückgelegen habt, nach 2-3 Minuten, sofort gemerkt, ihr seid im Spiel. Man hat dann nur gehofft, hoffentlich fangen sie sich jetzt nicht ein Gegentor, dass dann so alles wieder zusammenbricht oder auseinanderfällt. Das droht dann ja, glaube ich, wenn du 4 Niederlagen bekommst und spielst gegen Tabellenführer und gerätst 0-1 in Rückstand. Ich glaube, dann kannst du schon erstmal schon ein bisschen einknicken. Aber ich glaube, dieses 1-0 von dir, das war so der 9. Minute, war dann schon so ein, ja, ein Befreiungsschlag nicht, aber es hat euch schon Sicherheit gegeben.
Ja, es lässt sich natürlich immer einfacher spielen, wenn du früh in Führung bist und du bringst den Gegner ja damit auch ein bisschen in Zugzwang. Zwar, klar, ist dann noch viel Zeit zu spielen, aber du hast erstmal ein Tor auf der Habenseite, dann kannst du ein bisschen tiefer stehen und dann muss der Gegner ja was machen, um dieses Tor zu egalisieren. Und da war das ja in Blankenfelde komplett der andere Fall. Auch würde ich sagen, die Spieler an sich mit Blankenfelde sind doch sehr verschieden, weil in Blankenfelde haben wir auch mehr, also jetzt nicht mehr Spielanteil als Blankenfelde, das war schon ausgeglichen, fand ich. Aber da haben wir auch selbst mehr mit Ball, sag ich mal, was probiert, wo der Gegner tiefer stand. Das war jetzt gegen Neuruppin eher weniger der Fall, was jetzt aber von uns auch so geplant war, dass wir uns da wirklich auf unsere Hälfte erstmal fokussieren und auf die Verteidigung.
Und auch der Ausgleich dann, so nach, ich weiß nicht, so 35, 37 Minuten, glaube ich, ne? Der hat euch dann auch nicht mehr umgeworfen. Ihr wart dann so, glaube ich, so sicher und auch so selbstbewusst wieder, dass ihr gesagt habt, so, dass nach so einem 1-1 lassen wir uns jetzt hier nicht aus der Bahn werfen.
Ja, das Tor fällt dann schon in der Phase, wo Neuruppin drückender war, ja, wo wir kaum Entlastung noch hatten. Da kommen sie dann auch verdient zum Ausgleich, auch wenn jetzt nicht die groß Chancen waren. Aber dadurch, dass man so gut im Spiel war und das eigentlich auch gut wegverteidigen konnte, so als gesamtes Team, und dann ja die Halbzeit auch relativ schnell kam, sagt man sich schon, ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt 1-1 zur Halbzeit und jetzt gucken wir mal, weil uns war ja auch klar, dass Neuruppin auf jeden Fall diese 3 Punkte holen will, braucht oder eigentlich auch davon ausgegangen ist, dass sie die wahrscheinlich holen werden. Und dann haben wir da in der zweiten Halbzeit haben wir die Phase nach der Halbzeit auch gut überstanden, ohne groß ins Schleudern zu geraten. Und dann natürlich dieser Doppelschlag kam natürlich dann zum perfekten Zeitpunkt.
Jonas Greib, zwei Konter. Man darf sagen, dicke Fehler ausgenutzt, aber die hat er auch ausgenutzen können, weil er halt dann da war und durchgelaufen ist und den Ball dann jeweils am Torwart vorbeigelegt hat. Also das war dann schon, das hat Spaß gemacht. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und dann hatte man irgendwann so ab der 75., 80. auch das Gefühl, eine Rupin ist jetzt auch entnervt. Den fällt jetzt auch nichts mehr ein. Da kommt auch nicht mehr so ganz viel.
Nee, das ist dann so ein bisschen ausgetrudelt, fand ich, vor allem letzten 10 Minuten, wo wir dann auch auf der Bank saßen und teilweise uns angeguckt haben, jetzt spielen sie die Bälle hier hinten quer und so richtig nach vorne. Hier noch ein Tor schießen wollen sie auch nicht, ist auch ein bisschen komisch. Ja, und dann, aber dennoch hast du immer noch im Kopf, bitte geh die Zeit jetzt einfach vorbei, pfeif ab, lass hier nicht noch irgendwie in der 85. das 3-2 fallen, weil dann, glaube ich, dann machen sie nochmal ordentlich Druck, wenn sie merken, wir können hier nochmal kommen. Aber so haben wir es dann runter verteidigt, hätten vielleicht noch ein, zwei Konter besser ausspielen können. Mhm. Aber das ist dann auch, kann man jetzt zwar sagen, aber ist dann eigentlich auch egal.
War schön, mal wieder so eine Kabinenparty feiern zu können, ne?
Auf jeden Fall, muss auch sagen, schön, mal wieder einen Heimsieg zu feiern.
Ja, auch das, stimmt.
Zwischenzeitlich hatte man ja das Gefühl, wir können es nur auswärts. Mhm. Sind da zu Hause aber auch mit den Leistungen ein bisschen, den Fans ein bisschen was schuldig geblieben, aber auch unseren eigenen Ansprüchen schuldig geblieben. Und die Feiern danach in der Kabine sind natürlich immer schön mit dem Bild, mit der Fete zu dem Lied Senorita, was sich jetzt so ein bisschen eingebürgert hat über die Saison, ist dann schon immer schön und befreiend.
Ich habe das Gefühl, so stärkere Mannschaft, das lässt sich auch eine Bilanz ablesen, die so oben spielen, die auch selber Fußball spielen wollen, die ihr ein bisschen locken könnt, die liegen euch besser als die Mannschaften, die so von unten kommen, so aus dem Tabellenkeller, Oranienburg, Alüdersdorf und die eher anders spielen.
Ja, anders spielen, wo wir selbst mehr am Spiel beteiligt sind. Woran es jetzt, wahrscheinlich ist es so ein mit der Punkt, dass man sagen muss, dass man vielleicht dann in der Endabrechnung nicht die Qualität haben, Gegner in dieser Liga vollends zu bespielen. Aber meist, muss man auch ehrlich sagen, hat es dann bei uns an der Einstellung in diesen Spielen gefehlt. Das ist meine Meinung. Also vor allem Oranienburg ist ein gutes Beispiel. Alt-Lüdersdorf, erste Halbzeit auch ein Stück weit. Sind wir auch wieder selbst dran schuld, dass wir da überhaupt mit 2-0 in die Halbzeit gehen. Und wie du schon gesagt hast, gegen die Mannschaften von oben, die selbst mehr oder auch den Anspruch haben, mehr viel mit dem Ball zu machen und uns da bespielen wollen. Ja, da haben wir dann eine andere Einstellung an den Tag gelegt und haben, auch jetzt wird er sich freuen, Thorsten Beck, mein Trainer, haben dann ja irgendwie auch als Mannschaft Bock auf dieses Verteidigen, auf dieses Leiden, auf dass jeder den anderen unterstützt und dass man sich dann halt freut, wenn der Ball unbedrängt vom Gegner ausgespielt wird und so die Gegner dann zu nerven.
Das ist so die Spielweise, die Thorsten Beck, unser Trainer, mag.
Für Samstag war das auf jeden Fall unser Plan.
Der ist sehr gut aufgegangen.
Man muss sich ja da schon überlegen, was man macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das grundlegend sein Plan ist, obwohl er schon, egal in welchem Spiel von uns einfordert, diese Wege nach hinten, das Verteidigen, dieses Leiden, fordert er ein und erwartet auch von uns, dass wir das mitmachen. Hat uns ja auch so erfolgreich gemacht. Ja, wir haben, ich glaube, das sagt auch jeder aus der Mannschaft, wir haben unsere Prinzipien und die Pläne werden natürlich da oder die expliziten Spielpläne werden dann auch ein Stück weit an den Gegner angepasst. Wenn das beides stimmt, beides umgesetzt wird, dann haben wir da Erfolg und hoffentlich dann in der Rückrunde auch gegen, sag ich mal, nominell oder Gegner, die jetzt nominell weiter von unten kommen. Auch wenn das, ja, also dieses Jahr zumindest nicht viel zu sagen hat bei den Namen, die dort weiter unten in der Tabelle stehen gerade.
Ihr geht als Tabellensechster in die Winterpause in der Brandenburg-Liga.
Klingt gut, oder?
Das hat richtig guten Sound. Aber muss man sich da manchmal kneifen? Oder wie bist du in die Saison gegangen? Hast du Angst gehabt, dass ihr da untergeht? Oder hast du dir mal die Gegner vorgenommen? Hast du gesagt, oh Gott, erster FC Frankfurt oder Stahl Brandenburg, MSV Neuruppin, das sind schon alles relativ große Namen im Brandenburger.
Ja, ganz witzig, als der Spielplan rauskam, dann geht man ja schon so durch, wie so die Partien liegen. Und dann denkst du so, ja, ich will jetzt keine Namen sagen von den Gegnern, aber okay, in dem Spiel, ja, ist vielleicht was drin, hier eher weniger. Und dann ging's ja, nicht. Ach, okay, ich stelle schon wieder Rückrundenplan, okay.
Und wie viele Punkte wirst du bekommen?
Ja, nicht auf 22. Auch ein bisschen weiter weg von 22. Dass wir jetzt untergehen, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, damit ist jetzt auch keiner von uns reingegangen, dass es hart wird, auf jeden Fall. Und wenn man ehrlich ist, dass wir auch vielleicht nominell ein bisschen weniger Qualität haben als ein Großteil dieser Mannschaften, die dort in der Liga spielen, auch. Aber dennoch, ja, lässt man es dann einfach auf sich zukommen und guckt und denkt dann von Spiel zu Spiel. Und dann hat das ganz gut geklappt. Jetzt mit dem 6. Platz muss man sich auch kneifen, auf jeden Fall. Obwohl ich auch sagen muss, nach dem Spiel in Bernau war das, wo wir dann doch vor den 4 Niederlagen relativ waren wir 4. Da habe ich dann, habe ich mir auch einen Screenshot von der Tabelle gemacht. So, ich war, glaube ich, nach 9 Spielen oder 10 Spielen.
10 Spielen, ja.
Wo ich auch dachte, nach 10 Spielen 4. in der Brandenburg-Liga mit 19 Punkten, das, wer weiß, ob das nochmal kommt, halte ich mir mal fest. Aber so kann man auf jeden Fall beruhigt in die Winterpause gehen. Erstmal, bis dann die Vorbereitung wieder beginnt und wir dann auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen müssen, bevor man wirklich sagen kann, dass der Klassenerhalt Ziel Nummer 1 auch wirklich in greifbarer Nähe ist.
Ja, kannst du auch einen Screenshot hast gemacht von vom ersten Spieltag, da war der Tabellenführer gewesen.
Den habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil es der erstmal der erste Spieltag war, da ist ja dann
4-1 gegen Union Fürst.
Genau. Da kann ja immer noch viel passieren, davon nicht. Aber so nach dem Bernau-Spiel war schon der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal dachte, boah, das ist schon cool.
Das ist schon richtig cool. Wir sind ja am Ende des Kalenderjahres 2025. Und wenn ich so deine Bilanz jetzt nur im Kalenderjahr sehe, das war schon irgendwie auch dein Jahr. Ne? Also du hast alle Spiele mitgemacht bei der Eintracht. Als einziger Spieler jetzt in der Hinrunde der Brandenburg-Liga, dann in damals einer Rückrunde der Landesliga. Bist du eigentlich nie verletzt?
Tatsächlich nicht. Zum Glück. Also klopfen wir nochmal auf Holz, dass es auch so bleibt. Ja. Man geht durch so eine Saison klar immer mit ein, zwei Wehwehchen und lässt vielleicht auch mal ein Training aus, wo man sagt, vielleicht heute mal lieber nicht. Keine Frage, aber ich komme doch relativ gut durch. Bin ich bisher auch immer, bisher in meiner Laufbahn. Und wünsche mir natürlich, dass das bleibt, weil ich glaube, Gesundheit ist so das Wichtigste, was man haben kann. Jetzt mal auch abseits des Platzes. Deswegen freue ich mich einfach, dass es so ist. Und ja, wenn man dann, glaube ich, auch viele Spiele macht, viel trainiert, sorgt man auch auf jeden Fall auch gut vor, dass man sich vielleicht eventuell nicht mal so eine Muskelverletzung oder ähnliches abholt.
Man kann ja ausfallen durch einen Tritt des Gegners, das passiert, da kann man ja nichts für. Aber du hast halt dann irgendwie auch nie eine Zerrung oder mal eine Muskelverhärtung, also eher so die leichteren Sachen, das scheint bei dir gar nicht so vorzukommen.
Ich bin eigentlich fast immer beim Training. Ist schon wirklich eine Ausnahme, dass ich nicht da bin und habe ja auch alle Spiele mitgemacht, bin deswegen fit, halte mich nebenbei noch so gut es geht fit. Ja, und das spielt dann alles irgendwo mit rein und deswegen... Ja, habe ich mich gut gefühlt, kamst du keine Verletzung.
Wenn dann in ein paar Jahren mal auf 2025 zurückgehst, kannst du schon sagen, das war schon sportlich gesehen schon ein tolles Jahr. Also mit Aufstieg in die Brandenburg-Liga, die Endphase der Meisterschaft mit dem Spiel in Selo, nach dem 0-2 in der Nachspielzeit noch 2-2, damit Platz 1 gefestigt, dann kam noch Eintracht Peitz 8-0. Das war dann so ein bisschen mehr Pflichtübung, da war der schon so in einem gewissen Rausch, würde ich sagen, oder?
Also 2025 war schon so das beste Jahr, glaube ich, in meiner Fußballkarriere. Das kann man schon so sagen, so wie das alles gelaufen ist. Jetzt aber noch zu dem Spiel von Peitz. Ja, Rausch, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Da war schon ein bisschen Anspannung in der Woche davor, weil man ja schon weiß, was jetzt an diesem Spiel dranhängt. Und dann kommt eine Mannschaft von weiter unten und... Ja, bestes Beispiel, wir gegen Neuruppin, wir waren jetzt vielleicht nicht ganz so weit unten, aber wenn man da den Tabellenführer das nochmal richtig schwer machen kann und man dann den Druck hat, dass man ja unbedingt gewinnen muss, dann kann man da vielleicht beim Gegner oder in dem Fall dann bei uns was auslösen. Aber nachdem wir dann wirklich das 1-0 hatten und dann diese Sicherheit, okay, jetzt führen wir und jetzt können wir es nicht runterspielen, aber jetzt haben wir es in eigener Hand und dann auch mit dem 4-0 zur Halbzeit, dann war schon...
Die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
Ja, war schon. Vor allem dann zu Hause mit dem, was danach, oder man wusste, was danach ansteht.
Mallorca.
Da hat sich das dann auch in der zweiten Halbzeit gut runterspielen lassen.
Die Konstellation bei dir, das müsste man vielleicht mal eben erklären, Selo war dann immer noch 2 Punkte hinter euch. Ja. Die haben parallel beim 1. FC Guhl gespielt, haben da glaube ich 7-0 gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau.
Also die wollen es auch nochmal wissen, für den Fall der Fälle, dass ihr da patzt. Aber dann war dann schon relativ, so ich glaube nach einer halben Stunde Sicherheit, dass zumal auch Peitz dann als Absteiger feststand, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich will das gar nicht despektierlich sagen, dass das mal eine Pflichtaufgabe war, aber damit war schon zu rechnen, dass ihr gegen Peitz gewinnt in den normalen Umständen.
Klar, davor warnt man natürlich immer aus den Punkten, die ich gerade schon genannt habe. Aber dass jetzt eine dankbarere Aufgabe war als vielleicht andere Gegner in der Liga, war uns auch bewusst. Und das ist dann letztlich dann auch für den Kopf vielleicht nicht so schlecht zu wissen. Eigentlich kann es nur heute an uns liegen, ob wir es hier gewinnen oder nicht. Und an dem Tag hat dann bei allen die Einstellung gepasst. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, ehrlicherweise.
Bist du in relativ kurzer Zeit von der Kreisoberliga, da reden wir gleich noch drüber, die Landesklasse hast du gleich mal übersprungen, in die Landesliga und jetzt in die Brandenburg-Liga. Siehst du dich eigentlich am Ende deiner fußballerischen Träume oder kannst du dir vorstellen, dass da noch mehr passieren kann? Du bist 24, du bist noch jung.
Ja, ich möchte das gar nicht so an Ligen festmachen, wo ich sage, ich möchte jetzt nochmal da und dahin oder ähnliches. Ich bin glücklich über den Weg, den ich jetzt geschafft habe, auch über die Liga, die ich jetzt geschafft habe. Mein Anspruch ist immer, mein Hobby, für das ich auch viel Zeit investiere, einfach so gut es geht auszuüben, solange ich es kann. Weil halt Punkte wie, ja, Alter kommt irgendwann dazu. Kann ja auch wirklich mal sein, dass man sich verletzt. Und ich möchte mir dann nicht am Ende irgendwie selbst dann irgendwie zu mir selbst sagen müssen, hättest du mal oder hättest du das vielleicht nochmal gemacht, das nicht. Und deswegen, aber ich habe jetzt 15 Brandenburg-Ligaspiele. Ich glaube, bevor ich da über andere Sachen nachdenke, habe ich erstmal noch zu beweisen, dass ich wirklich in der Liga bestehen kann.
Kommst du eigentlich aus einer Fußballerfamilie?
Ich würde sagen, zum Teil. Mein Vater war früher selbst Handballspieler und das, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, eigentlich auch relativ gut. War dort auch in einer, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern-Auswahl im Jugendbereich, bevor er dann hier in die Region Berlin-Brandenburg gezogen ist. Und hat eigentlich auch immer weiter Handball gespielt. Ich sollte dann selbst auch zum Handball. Das hat damals bloß nicht geklappt, weil es keine Mannschaft in meinem Alter gab. Und dann
Gott sei Dank.
Ja, gab es Handballverein in Rangsdorf, wo ich übrigens herkomme.
Ja, genau, das wollte ich.
Gab es einen Handballverein, der wurde es dann halt nicht und dann gab es noch einen Fußballverein und dann bin ich zum Fußball gekommen und so ging das Ganze dann los.
Eigentlich war eher Handball so der Familiensport als Fußball bei euch.
Genau, also ich würde sagen, dass wir generell als Familie sehr sportinteressiert sind, aber durch meinen Vater war doch sehr die Richtung mit Handball vorbestimmt. Das hat sich dann aber geändert. Er hat dann auch irgendwann aufgehört aufgrund des Alters. Das ist ja dann auch der natürliche Lauf. Und dann kam ich irgendwann in die, ich glaube, D-Jugend war das. Trainer hat gefehlt. Mein Vater war auch sehr sportbegeistert, war immer mit dabei. Und dann hieß es, na ja, okay, bevor es dann irgendeiner macht, der jetzt so das nur so mit halbem Herz dabei ist, dann hat's mein Vater übernommen. Mhm. Und so hatte ich dann meinen Vater an der Wacke als Trainer. Nein, also ich bin ihm sehr dankbar, dass er das gemacht hat, weil er war wirklich mit allem, was er hatte, dabei. Mhm. Und dann, ja, ging der Weg mit meinem Vater als Trainer weiter.
Mhm. Dann hast du in der Rangsdorf in der Jugend gespielt, also ab D-Jugend.
Nee, von Bambinis
an. Schon Bambinis
an. Bambinis an.
Dann bist du allerdings bei den A-Junioren, glaube ich, gewechselt nach Deutsch Wusterhausen. Ne?
Genau, also bis zur B-Jugend habe ich noch in Rangsdorf gespielt. Danach wurde die Mannschaft, so wie wir zusammen waren, der jüngere Jahrgang ist noch in der B-Jugend geblieben. Ich war beim älteren Jahrgang und hätte hochgemusst in die A-Jugend. Als dann da klar war, dass wir in die neue Saison mit einer Mannschaft gehen würden, ich glaube mit nominell 14 Spielern, habe ich gesagt, das, also da muss man ja auch ehrlich zu sich selbst, seid mir nicht sauer, das wird nichts. Mhm. Das ist nicht mein Anspruch, das macht mir keinen Spaß, wenn ich dann hier alle 2 Wochen irgendwie mit 9 Leuten irgendwo zum Spiel fahre. Das ist es nicht. Und Deutsch Wusterhausen war in der Zeit, hatte eine gute Jugend, hat in meiner Altersklasse alles gewonnen. Ja, und dann ging der Weg dahin, weil sie auch in der Zeit auch Kreisliga gespielt haben, dann in der A-Jugend. Die umliegenden Vereine mit Blankenfelde, Ludwigsfelde hatten Mannschaften alle in Landesklasse Brandenburg-Liga in dem Format, was ich damals einfach nicht geschafft hätte, leistungstechnisch.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, dann bringt's mir auch nichts. Und bin dann nach Deutsch Wusterhausen gegangen in der A-Jugend und habe dort dann auch im ersten Jahr Kreisliga gewonnen. Und dann sind wir aufgestiegen in die Landesklasse, hatten da dann eine Spielgemeinschaft mit Schenkendorf und Admira zusammen. Und dann bin ich mit Deutsch Wusterhausen durch die Landesklasse gefahren.
Schon ein bisschen Feeling sozusagen.
Ein bisschen Luft geschnuppert von oben.
Ja.
Und das hat dann aber auch nur ein halbes Jahr lang geklappt, weil dann Corona kam und die Saison abgebrochen wurde.
Ja.
Es war ja dann Anfang 2020.
Ja, 2020, genau.
Genau, die Hinrunde haben wir noch gespielt und Rückrunde wurde ja dann abgesagt.
Ja.
Und damit war die Jugendzeit dann vorbei.
Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, dann fragt man sich schon, spiele ich irgendwo mal wieder Fußball, oder?
Ja, das war dann alles so ein bisschen unklar, weil dann jeder hat dann auch irgendwie ja andere Informationen gehabt. Ja, wir können in 2 Wochen, sollen wir wieder trainieren können. Dann hieß es, ja, irgendwie doch nicht. Und ja, das war dann alles so ein bisschen komisch. Man hing dann so ein bisschen in der Luft, wusste nicht, wie es weitergeht, wie es generell weitergeht, weil ich auch wusste, dass mein zweites A-Jugendjahr war dann fertig. Okay, jetzt geht's in den Männerbereich. Was wird jetzt passieren? Bleibe ich jetzt dort? Gehe ich? War ja alles noch nicht klar. Wer ist überhaupt noch da nach dem Sommer? Man hat sich ja dann auch nicht jeden Tag geschrieben. Ja, war eine komische Zeit.
Ja, vor allem, wenn man so auf der Übergangsphase vom Juniorenspieler zum Erwachsenenspieler ist und dann so, ja, die Saison ist jetzt zu Ende, es gibt sogar keinen richtigen normalen Abschluss und man kann sich da auch wenig austauschen mit seinen Mitspielern. Was machst du denn jetzt? Bleibst du hier bei Deutsch Wusterhausen oder gehst du woanders hin? Das ist jetzt, wo man drüber nachdenkt, ist das schon irgendwie eine etwas seltsame Situation, ne?
Ja gut, der Weg war damals da ein bisschen vorbestimmt. Dadurch, dass wir eine Spielgemeinschaft waren, sind die aus Mittenwalde oder von Admira kamen, war schon so klar, okay, die gehen wieder zurück nach Mittenwalde, die Schenkendorfer, okay, gehen nach Schenkendorf. Man wusste ja, wer dann aus Deutsch Wusterhausen ist, die werden dann, war ihm schon klar, weil die auch von Jugend an dort gespielt haben, okay, sie werden dann im Männerbereich dort wohl reingehen, haben es teilweise auch schon doppelt gespielt, als wir noch A-Jugend waren. Und selbst, ja, dann hatte man auch, ich muss sagen, mein A-Jugendtrainer war auch gleichzeitig der erste Männertrainer, also der Sprung war jetzt, oder der Übergang, dass man jetzt übergeben wurde an den neuen Trainer, war jetzt nicht so, was eine gute Sache war. Aber so richtig ein Gespräch, wie es jetzt weiterging, man hat sich zwar ausgetauscht, was so die gegenseitigen Vorstellungen sind, aber so ein richtiges Gespräch gab es halt auch nicht.
Mhm.
Und dann ging's, den Monat könnte ich jetzt nicht sagen, aber dann ging's im Sommer ja wieder los, wo dann Freiluftaktivitäten wieder erlaubt wurden, wo man sich dann zum Training getroffen hat. Da war ich dann auch wieder in Dodge, ich weiß jetzt nicht wie oft, aber auch bei den ersten Trainings mit den Männern zusammen da. Genau, und dann ging es so langsam wieder los.
Hast du da noch eine Saison in Dodge gespielt oder bist du dann zum FSV Admira gegangen in diesem Sommer 2020?
Genau, nee, ich im Herrenbereich habe ich bei Dodge nicht mehr gespielt. Und das vielleicht mal zu sagen, also ich habe in der Corona-Zeit zu Hause sag ich mal, nicht die Füße stillgehalten, dadurch, durch die viele Zeit, die man da hatte, habe ich körperlich doch sehr viel an mir gearbeitet.
Okay.
Habe sehr viel an Gewicht verloren, sagen wir es so. Genau, kam dann so ein bisschen verändert aus der Corona-Pause wieder. Und ich hatte dann damals durch die Jugendzeit oder A-Jugendzeit Kontakt zu Oskar Maas, der von Admira kam und hatte mich mit ihm wirklich gut verstanden. Und so kam der Kontakt zu Mittenwalde und auch zu dem Trainer von Mittenwalde, wo mir dann angeboten wurde, komm da mal zum Training, guck dir das mal an. Das war dann Kreisoberliga, also eine Liga über, ich glaube, Dodge war zu der Zeit noch erste Kreisklasse, glaube ich sogar. Also 2 Ligen drüber, will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Und hab's mir dann angeguckt und hatte dann auch die Möglichkeit, dorthin zu wechseln, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, im ersten Herrenjahr bei Mittenwalde zu spielen, in der Kreisoberliga gleich, dann mache ich es einfach aus dem Punkt, weil ich ja nicht weiß, wann es wieder die Möglichkeit gibt.
Mhm.
Hätte ja sein können, dass ich im Herrenbereich 3 Spiele mache, dann kommt ja, ein knochenharter Innenverteidiger und dann ist erstmal vorbei wieder mit Fußball. Das kann ja keiner sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach Mittenwalde.
Die hat eine richtig gute Truppe damals schon.
Genau, die waren auch lange zusammen, der Kern. Dann gab's der Jahrgang mit Oscar, gab's dann mal wieder zwei, drei junge oder frisches Blut, was wieder hochkam.
Ja.
Und ich glaube, die waren vor dem Corona-Abbruch auch in der Kreisoberliga Erster, hätten aufsteigen können durch diese Quotientenregel, die es damals gab, haben es dann aber nicht gemacht, weil ich glaube, der Grund war, dass es aus sportlicher Kraft geschafft werden wollte. Mhm. Und so der Aufstieg nicht angenommen wurde. Und dann bin ich da in eine, ja, wirklich harmonierende Truppe reingekommen, was mir den Einstieg natürlich auch leicht gemacht hat, da es keine großen Unruhen gab und man sich, ja, behütet, sag ich mal, da entwickeln konnte.
Wobei, ich habe mal beim FSV Admira in die Statistik reingeguckt, habt ja gesehen, du hast da Großteil der Spiele in der ganzen Zeit auch gemacht, einen Haufen Tore gemacht und einen Haufen Assists. Ich glaube, 75 Spiele, 41 Tore, 54 Assists in diesen Jahren, in denen du da warst.
Ja, das rechne ich auch meinem Trainer Stefan Eggert hoch an. Also er hat mich wirklich von Spieltag 1 der neuen Saison reingeschmissen, mir da das Vertrauen geschenkt und das auch nicht, auch vielleicht mal mit schwankenden Leistungen, keinem oder mir das verziehen, sagen wir es so, und mich weiterspielen lassen. Wobei das erste war ja dann wieder nur ein halbes Jahr wegen Corona.
Wieder so ein halbes Ding.
Genau, ja. Da hatte ich ein oder zwei Tore, vielleicht ein oder zwei Vorlagen. Also da war der Sprung schon groß.
Mhm.
Und dann, als die neue Saison denn und die erste volle war es dann am Ende losging, hat es dann auf einmal geklappt. Ja, mhm. Dann war man drinne, wusste man so ein bisschen, wie es im Herrenbereich läuft. Und dann hat es ganz gut geklappt. Und dann ist es halt wie immer, wenn man dann so ein bisschen im Flow ist, so ein bisschen den Rhythmus hat und merkt, es klappt, konnte man irgendwann so ein bisschen machen, weil, oder sich so denken, ja, ist egal, was ich jetzt mache, klappt eh.
Immer, ja.
Klappt eh.
22, 23 Meister geworden, Kreisoberliga, Kreispokalsieger geworden. Ich kann mich an ein Spiel erinnern von euch, 15-0 hier bei unserer zweiten Mannschaft am Wiesbadener Weg. Ich glaube, da warst du dabei. Ne?
Mhm.
Ja.
Zwei Tore geschossen, glaube ich.
Ich meine auch. Und da waren also so drei, vier Jungs dabei von euch, wo ich dachte, boah, das ist schon eine richtig gute Truppe, die da beisammen haben. Das ist schon nachvollziehbar, warum die da oben mitspielen. Wann kam denn dann die Eintracht ins Spiel bei dir? Du bist dann ja als Meisterspieler. Hast du Mittenwalde verlassen?
Ja, genau. Oktober 23 hat mein Studium geendet. Mhm. Weswegen, also in der Zeit für das Studium habe ich oben im Bereich Oranienburg gewohnt und bin deshalb in der Zeit immer zum Training gependelt. Also ich bin teilweise Stunde zum Training hin, Stunde wieder zurück. Manchmal hat es so geklappt, dass ich dann auch von zu Hause aus mein Studium machen konnte. Aber ich habe halt gesagt, dass ich in der Zeit halt gar nicht öfter schaffen würde, als einmal vielleicht oder mal zweimal zum Training zu kommen und da dann irgendwie höherklassig zu spielen oder es zu versuchen, hätte aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben. Ich hatte da in Mittenwalde dann halt dieses perfekte Gleichgewicht, das gereicht hat, einmal zum Training zu kommen oder es nicht schlimm war und am Wochenende dann auch guten Fußball zu spielen. Und dann wusste ich, okay, mein Studium geht zu Ende. Ich werde dann wieder komplett hier in Rangsdorf wohnen. Hab dann mehr Zeit, wieder dort auch, sag ich mal, mehr Fußball zu spielen, öfter da zu sein. Hatte das auch von Anfang an so offen kommuniziert, dass ich dann wieder hier bin und hab dann natürlich auch überlegt, was ich mache. Weil der nächste Schritt wäre dann eigentlich Landesklasse. Und dann kam der Kontakt damals über Bert Fleischer zustande, der in Rangsdorf mal erster Männertrainer war. Der kennt mich schon seitdem ich 10, 11, 12 bin, weil mein Vater dann ja auch in Rangsdorf mit nicht nur Trainer war, dann auch dort Fußball gespielt hat. Damals, so kam der Kontakt dann zustande. und dann, das ist über drei Ecken, dann kam über Bert Fleischer der Kontakt zu Daniel Rothe, welcher wiederum Kontakt zu Robert Heinrich hatte.
Ah, okay.
Und so kam dann die Verbindung zur Eintracht und dann hatte ich die Möglichkeit, okay, ich gehe mit Walde in die Landesklasse oder ich überlege mir dann doch höher, die zu überspringen und doch höher das höher zu versuchen. Hatte dann neben der Eintracht noch ein, zwei andere Möglichkeiten, wo ich hätte hingehen können, war dann aber als erstes hier beim Probetraining und das hat mich dann schon, ich bin nach dem ersten Training nach Hause, habe mit meinen Eltern gesprochen, habe gesagt, das will ich machen. Also das, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dann mache ich's. Wer weiß, wann die wiederkommt.
Was war da los? Also was war das für ein Training oder was hat dich so begeistert?
Das ist ein Unterschied von wie Tag und Nacht. So ehrlich muss man sein, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen. Bei meinen Stationen vorher war das jetzt, um das bildlich auszusprechen, war so: Man geht in die Kabine vorm Spiel, da wird die Sporttasche in die Mitte gemacht. Jeder nimmt sich irgendwie eine passende Hose, guckt, dass die in seiner Größe ist und dass man noch Stutzen ohne Löcher abbekommt. Und hier kam ich bei der Eintracht rein in die Kabine mit Namensschildern an den jeweiligen Plätzen, eine große Kabine. Dann, glaube ich, bei dem Training haben wir dann am Ende 10 gegen 10 gespielt auf einem Niveau, was ich bis dato einfach nicht kannte. Also kann man ja auch so ehrlich sagen. Und das ist dann schon so, wo man so als Fußballer sagt, oh, das will ich eigentlich immer haben. Das macht Spaß, das macht mich besser. Da habe ich Bock. Da sind so viele Leute, die das gleiche Bestreben haben wie ich. Und ja, das hat mich dann einfach umgehauen und überzeugt.
Du hast ja selber schon ein ordentliches Niveau, anderes Niveau als das, was du bislang hattest. Schon allein im Training, dann 2 Ligen höher, also eine überspringst du. Die Sorge, dass das nicht klappen könnte, war nicht da?
Doch, ich glaube auch, dass man sowas oder dass man sich diese Gedanken auch vorher machen sollte. Ich habe da ja auch mit meinen Eltern dann drüber geredet und viel gesprochen, ich glaube auch mit Freunden. Und dann sagt man sich schon, ja, was ist, wenn es nicht klappt? Was, wenn es auch einfach nicht reicht? Ist ja natürlich auch, kann ja sein, wenn es auch einfach vielleicht vom Kopf nicht reicht, weil das ist dann halt was anderes. Es ist dann ein Stück weit Leistungsniveau auf einer unteren Ebene natürlich, aber es ist dann halt, geht nach Leistung. Aber dann war auch das Argument, ja, ich bin jetzt, wie alt war ich? Ich glaube 21 zu dem Zeitpunkt, 22. Ja,
genau.
War dann auch der Punkt, wo man gesagt hat, ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du es nicht rausfinden. Wenn du dann 23 bist, vielleicht 2 Jahre Landesklasse gespielt hast und dann sagst, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, als das jetzt einfach gleich zu machen. Und dann hatte man zwar diese Gedanken, aber dennoch geht man ja dann an so eine Aufgabe und sagt, ich schaff das, das wird schon klappen. Und so bin ich dann eigentlich auch rangegangen.
Ist so ein, da habe ich das Gefühl, so ein Eigenschaft von dir, so stringent deinen Weg zu gehen. Du sagst in Rangsdorf, das mit den A-Junioren, das droht zu kippen, da sind wir nicht genug Leute, dann gehe ich nach Deutsch Osterhausen, da haben wir eine gute Truppe, da können wir weiterkommen, da sind wir dann erfolgreich, war halt auch so. Dann in beim FSV Admira in eine gewachsene Mannschaft sehr schnell reingekommen, so, und dann die nächste Herausforderung, jetzt die Eintracht gesehen beim ersten Training, boah, das ist das Niveau, das ich eigentlich auch haben will, da will ich hin, wo die schon sind, ich traue mich, ich gehe hin, ich stelle mich der Aufgabe, das ist so, weil du hast schon Ehrgeiz.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das spiegelt auch den Punkt ganz gut wider, den ich schon gesagt habe, dass ich einfach mein Hobby, so gut es geht, ausüben will und einfach auch mich selbst zu Leistungen bringen will, die so gut sind, wie es einfach geht. Und jetzt in dem Alter kann ich es noch machen. Ich habe jetzt verhältnismäßig wenig Verpflichtungen mit Familie, ähnliches. Deshalb bin ich da einfach so hinterher und habe dann auch gesagt, wenn ich den Schritt mache, dann bin ich mit allem dabei, was ich habe. Und ja, hab's dann auch so gemacht.
Ich sag mal so, auf jeden Fall im ersten halben Jahr warst du nicht immer glücklich, das können wir Leuten mal so offen sagen. Im ersten halben Jahr, das war dann die Landesliga-Saison 23, 24. Da hast du manchmal nicht gespielt. Hast du dann in dem Moment an dir gezweifelt, gedacht, oh, das war dann vielleicht doch eine Nummer zu groß für mich?
Ja. Ja, sehr, so ehrlich muss man sagen, ich in dem Alter, in dem ich da war und mit so auch mit den Hintergedanken, ich kannte das noch nicht, das war eine völlig neue Situation. Und ich glaube, dass man dann auch einfach, auch aus der Jugend, das ging ja immer nur um Spaß, dann bist du diesen Druck, dann halt auch die Zeit, die du, wenn es nur 20 Minuten sind am Ende, die musst du dann halt nutzen, da musst du halt der Mannschaft helfen und willst dich auch selbst präsentieren, dass der Trainer sagt, okay, den will ich von Anfang an auf dem Platz haben. Und in der Zeit würde ich, dadurch, dass es auch eine neue Erfahrung war, war ich, glaube ich, vom Kopf einfach noch nicht so weit, dann zu sagen, na okay, dann nächste Woche, dann machen wir, fangen wir wieder neu an. Und das hat dann schon sehr an mir gezerrt. Das wurde ja dann auch hin zur Winterpause dann teilweise gar nicht gespielt. Dann merkst du aber beim Training, eigentlich kann ich mithalten und mache auch gute Aktionen, und aber warum klappt es dann im Spiel nicht, warum spiele ich überhaupt nicht, ist dann so ein bisschen Unverständnis auch, und dann denkst du dir natürlich, ja, es reicht dann einfach nicht, jetzt noch ein halbes Jahr, oder dann kam ja genau der Winter, dann war die Saison oder die Hinserie vorbei, und dann kommen auch die Gedanken, da willst du es jetzt noch ein halbes Jahr nochmal antun, bringt dich ja auch nicht weiter, wenn du jetzt wieder nur ein halbes Jahr auf der Bank sitzt. Und dann beschäftigt man sich natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat. Dann bestand auch wieder Kontakt nach Mittenwalde, kann ich auch sagen, die dann auch natürlich meinen Weg weiter verfolgt haben. Klar, und gesagt haben, natürlich, pass auf, wenn du sagst, reicht jetzt erstmal nicht, dann komm doch wieder zurück. Dann waren noch ein, zwei andere Optionen, die man hätte wählen können. Und dann, ich weiß gar nicht, wann das Gespräch genau war, aber ich glaube, es war noch vor Weihnachten, hatte ich dann ein Gespräch mit Norbert Welzel und André Wittmann mit meinem Vater zusammen, wo man sich dann ausgetauscht hat, wie es jetzt weitergeht, was der Verein von meiner Hinserie bisher hält, was der Verein noch in mir sieht, was sie auch denken, was, wie man weiter verfährt. Da kann man ja dann, oder sollte man auch, sollten beide Seiten dann ehrlich sein. Und dann wurde mir schon signalisiert, dass ich dranbleiben soll und einfach, dass meine Chance kommen wird und dass man auch glaubt, dass, oder mir den Schritt zutraut, da auf Dauer auch eine wichtige Rolle in der Mannschaft zu spielen. Und dann bin ich raus aus dem Gespräch und habe auch nochmal mit meinen Eltern, meiner Familie drüber gesprochen und auch Freunden. Und dann bin am Ende dann zu der Entscheidung gekommen, okay, dann ich habe das jetzt angefangen, dann bringe ich jetzt zumindest das Jahr, mache ich zu Ende. Das bin ich dann irgendwo auch der Mannschaft schuldig, dass man das jetzt zusammen angefangen hat und auch zusammen zu Ende bringt. Dann nehme ich das Beste jetzt für mich mit, weil auch das Training war ja weiterhin gut, und auch die Einsatzminuten, die man bekommt, sind ja dann wichtig. Die kann mich ja oder bringe mich dann trotzdem nach vorne. Dann mache ich das jetzt noch, bringen das zu Ende, und dann sehen wir weiter, wie es im Sommer dann aussieht.
Für einen, der wie bei dir für den Sport sehr wichtig ist, einen großen Teil des Alltags einnimmt, wie gehst du dann so in deiner Freizeit damit um, wenn du hier vom nach Hause fährst, nicht gespielt hast, nur kurz gespielt hast, schleppst du das damit so in den Alltag mit rein oder kannst du das gut abstreifen?
Nein, kann ich nicht. Kann ich, ne? Nein, nee. Das ist, da bin ich dann wahrscheinlich zu ehrgeizig, oder also es beschäftigt mich dann schon, und ich krieg das an dem Tag selbst von dem Spiel jetzt, wo ich beispielsweise nicht gespielt habe, schon mal gar nicht abgelegt. Da ist der Tag dann einfach zum Streichen mit dem Arsch, wenn man der ist dann vorbei, und auch die anderen Tage belastet dich das dann natürlich, vor allem wenn du dann dreimal die Woche Training hast und dann irgendwie dann auch die Gedanken, naja, jetzt bin ich wieder dreimal beim Training und am Wochenende spiele ich trotzdem nicht. Dann fährst du noch einmal, war das, glaube ich, hatten wir ein Spiel in Briesge-Senftenberg. Das ist ja dann auch schon ein ordentlicher Ritt. Dann fährst du da die, weiß ich, anderthalb Stunden mit Bus, fährt man dann dahin. Und dann guckt man, ist man Zuschauer in erster Reihe mit besten Plätzen für 90 Minuten. Das ist dann, das, also die Rückfahrt war beispielsweise der größte. Der war grausam, weil du hast die feiernden Mannschaftskollegen um dich, hast als Mannschaft einen wichtigen Sieg geholt und willst dich eigentlich freuen, aber kannst es dann irgendwie auch nicht genießen, weil du weißt, ja, irgendwie so richtig was dazu beigetragen habe ich jetzt nicht. Dann hätte ich den Nachmittag auch anders verbringen können.
Kann man aus sowas auch Erkenntnisse ziehen und Kraft schöpfen? auf so einer Phase?
Jetzt im Nachgang würde ich sagen, auf jeden Fall. In der Phase selbst hätte ich gesagt, das bringt mir überhaupt nichts. Aber jetzt so im Nachgang, auf jeden Fall macht sich das stärker und vor allem auch reifer vom Kopf, was ich ja schon gesagt habe, dass ich in der Phase einfach auch mental nicht imstande war, dem da Bestand zu halten. Jetzt so im Nachgang nimmst du viel aus dieser Phase mit, weißt, okay, wenn es mal nicht läuft, es wird wieder besser, wenn man weiterarbeitet. Deswegen sage ich auch, lässt sich jetzt natürlich nach den letzten Jahren dann leicht sagen, aber hat mir diese Phase in meiner Entwicklung auch weitergeholfen.
Ich denke auch, also ich gönne das keinem, da auf der Bank zu sitzen, wenn er das Gefühl hat, eigentlich müsste ich spielen, ich biete mich im Training an, und ich gönne es auch keinem, jetzt wo du das sagst, wird einem das mal so bewusst, da die anderthalb, zwei Stunden von Wiesgesämpfenberg nach Hause zu fahren, nicht gespielt zu haben und sich gedacht haben, was mache ich hier eigentlich? Aber wenn man die richtigen Schlüssel daraus zieht, dann kann das einen vielleicht dann schon irgendwie weiterbringen.
Auf jeden Fall. Die Rückrunde lief ja dann auch schon besser. Jetzt aus meiner Sicht nicht ideal, aber sie lief besser. Ich habe viel gespielt. Muss ja auch sagen, in der Zeit fing es dann so ein bisschen an, dass wir auch ein paar weniger wurden. Waren ja ein paar Unruhen dann in der Rückrunde. Dann habe ich gespielt als rechter Mittelfeldspieler irgendwann, das weiß ich noch. Und das war dann auch so, ich erzähle jetzt hier keine Geheimnisse, aber der große Sprinter werde ich in meinem Leben nicht mehr. Und da denkst du, ja. Und da denkst du dann schon, oh, jetzt hier rechts aus, na super. Und dann rennst du da den Bällen hinterher, bist dann natürlich auch langsamer als, sag ich mal, 80% der Außenverteidiger in den meisten Ligen. Aber ich war dann einfach auch glücklich zu spielen. Mhm. Dann hast du Siege geholt, dann warst du beteiligt. Und das war dann einfach wieder ein schönes Gefühl. Dann hast du auch wieder ein, zwei Spiele im Zentrum bekommen, wo ich eigentlich spiele. Und dann hat es natürlich auch richtig Spaß gemacht, wenn man da reinkommt.
Und dann kam die Saison 24-25.
Genau. Ja, dann kam erstmal der Sommer, da habe ich ja dann gesagt, dass ich mir überlege, wie es weitergeht. Da war ja dann auch noch nicht ganz klar, wen wir als Trainer bekommen.
Ja.
Dann hatte ich aber schon das Gespräch mit Norbert Welzel und Toni Hager, der damals dann auch in der Funktion mit dabei war, wo ich dann auch gesagt habe, egal wer als Trainer kommt, stand ja zu dem Zeitpunkt nicht fest, ich bleib nächstes Jahr, die Mannschaft ist cool, das Umfeld gefällt mir und ich sehe hier die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, und bin dann geblieben. Und dann kam Thorsten Beck als unser Trainer, ja. Und dann ging die Reise los.
Ja, war eine schöne Reise, war ein schöner Trip, ne? Kann man wohl sagen. Ging los mit dem 6-0 gegen Pneumann Fürstenwalde. Danach zum Feuerwehrfest nach Wiersdorf. Gibt es ein schönes Foto, wie ihr da alle vor dem Feuerwehrwagen flieht. Ja. Große Jungs vom noch größeren Feuerwehrwagen. Tja, und dann seid ihr mal durch die Saison gerauscht. Das muss doch als Fußballer richtig Spaß gemacht haben. Oder auch wenn es da schwierige Phasen mal gab, nicht viele, aber das eine oder andere Spiel gespielt, ist ja ganz normal. Aber so in der Summe war das doch eine traumhafte Saison.
Auf jeden Fall. Also man muss sagen, vor der Saison war dann klar, innerhalb der Mannschaft redet man so, okay, jetzt davor oder Zweiter, da ist die Mannschaft Zweiter geworden hinter Concordia Buco, hat den Aufstieg verpasst.
Im letzten Spiel,
genau. Dann kam das Jahr, wo ich mit dabei war, da wurden wir dann doch recht deutlich Zweiter hinter Blankenfelde, die einfach viel zu stark für uns waren, so ehrlich muss man sein. Und dann zweimal Zweiter, dann sagst du schon, jetzt Blankenfelde raus, jetzt komm, was soll jetzt noch passieren, so nach dem Motto. Und da hat Thorsten Beck dann schon gesagt, oder sein offen kommuniziertes Ziel war ja auch, es werden viele Mannschaften oben mitspielen, wir werden bestimmt auch einer davon sein, und dann gucken wir mal, wie die Reise losgeht. Und dann gewinnst du das erste Spiel, bist natürlich im Flow, dann gewinnst du die nächsten auch, glaube ich, in Wernsdorf war das dann.
So kurz vor Schluss mit so einem krummen Ding von Theodor Rosen.
Ja, genau, 4-3, dann holst du die Siege, bist dann oben mit dabei, und dann denkst du, ja, klappt doch. Haben wir doch nicht so lange Anlaufzeit gebraucht mit dem neuen Trainer. Man wusste ja nicht, wie das klappt. Vielleicht klappt es ja auch nicht. Die Option gibt's ja auch immer. Ja, und dann kurz vor Weihnachten war ja dann dieses Spiel gegen Viktoria Seelow bei uns.
Auch so ein Hammer zum 7. Jahresaus. Zu einem Jahr, ne? 7. Dezember, weiß ich noch. Ja.
Genau, dann Selo war ja zu dem Zeitpunkt dann schon Zweiter, glaube ich. Was du dann auch gewinnst und dann gehst 2-1. Du 2-1, genau, dann sind wir, glaube ich, mit 3 Punkten Vorsprung oder 2 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger in die Winterpause gegangen. Irgendwie so war das. Und dann denkst du, okay, jetzt haben wir die Hinrunde geschafft. Jetzt machen wir die Rückrunde auch noch so und dann haben wir's. Ja, und dann hat das ja auch erstmal wieder gut geklappt mit dem 10-0 in Fürst oder gegen Pneumann Fürstenwalde. Selo spielt zeitgleich 2-2 gegen Döbern, glaube ich, war das damals noch, oder 3-3. Ja. Und dann sagst und wieder Punktepolster dazu geholt. Ja, dann gab's diese Phase mit 3 Spielen am Stück, glaube ich, wo wir 2-mal unentschieden spielen und 1-mal verlieren.
In Döbern 2-2 durch den Elfmeter kurz vor Schluss bekommen habe. Dann das 0-3 gegen Grischow.
Genau.
Da war Grischow einfach besser und das war euer schlechtestes Spiel, glaube ich. So. Ja. Also wenn man auch kann sagen, beide Niederlagen in Eisenstadt, erste Halbzeit war auch nicht gut, aber Grischow war dann dem Tag besser und dann gab's dieses 2-2 bei sehr starken Luckenwaldern, das muss man wirklich sagen, mit, ich glaube, so ein paar Spieler von der ersten auch dabei.
Genau.
Aber in letzter Sekunde erst das 2-2
gekriegt. Auch wieder in letzter Sekunde, genau. Und das war dann schon so eine Phase, die schwer war für uns als Mannschaft in der Zeit, vor allem weil Selo dann auf einmal haben die ja in dem Jahr oder in der Rückrunde alles gewonnen nach dem Döbern-Spiel zum Anfang. Und dann waren wir auf einmal punktgleich oder 1 Punkt vor.
Ihr wart punktgleich und dann hat Selo noch einmal unentschieden gespielt in Eisenhüttenstadt.
Das.
Bevor ihr direkt am vorletzten Spieltag aufeinander getroffen seid, hat Selo noch mal einmal unentschieden gespielt beim FC Eisenhüttenstadt, wo ich auch gedacht habe, guck mal, in Eisenhüttenstadt gewinnt man halt nicht so einfach. Wir haben dort die erste Niederlage bekommen und die haben dort unentschieden gespielt, damit wart ihr 2 Punkte vor und dann ging es nach Selo.
Genau, die Phase haben wir dann überstanden und dann ging ja dann auch schon so langsam, muss man ehrlich sein, das Rechnen los, auch mit den Toren, weil Selo dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch mehr geschossen hatte als wir.
Spiel gegen Lauchhammer wurde abgesagt, zum Ärger, weil es hätte was fürs Torverhältnis tun können, wenn man nicht gewinnt.
Genau, und dann kam es dann, genau, wir gewinnen dann gegen Döbern zu Hause, 4-0 und reisen, glaube ich, mit 2 Punkten Vorsprung nach Selo zu dem Spiel schlechthin.
Ja.
Und da war Anspannung. Da war wirklich Anspannung, weil du weißt, jetzt hängt alles von dem Spiel ab. Weil uns war auch bewusst, wenn Selo nach dem Spieltag Tabellenführer ist, in Guben passiert nichts. Ja. Also so wie sie drauf sind, wird da nichts passieren.
Ja.
Das war uns bewusst und das hat man dann auch gesehen, erste Halbzeit.
Oder? Wobei, wenn ich dich da unterbrechen darf, ersten 10 Minuten habt ihr 3 dicke Chancen gehabt.
Da kann das Spiel natürlich auch anders laufen, wenn wir das frühe Tor machen.
Dann ist es so ein bisschen gekippt, dann wurde Selo stärker.
Dann wurde Selo stärker, macht auch die 2 Tore. Mhm. Dann sagst du in der Halbzeit, okay, wir haben jetzt 45 Minuten, hier hängt jetzt alles dran und das willst du ja dann, da hast du dann auch Kräfte, die du sonst nicht hast, das kann natürlich auch hemmen, aber du bist natürlich dann völlig unter Adrenalin. Und dann plätschert die zweite Halbzeit, ohne dass wir so richtig zwingend sind oder die richtig, richtig großen Chancen haben, plätschern dann so dahin. Und Selo hat dann Konter, die sie wirklich nicht gut ausspielen. Mhm. Und da hätten sie uns, glaube ich, da hätten sie uns wirklich abschießen können.
Mhm.
Wenn sie da 2 von ihren Kontern reinmachen und das dann 4-0 steht, dann ist vorbei.
Vorbei. Mhm.
Dann da kommt keine Mannschaft zurück. Und auch dann ist, siehst du ja dann, die hatten so eine schöne digitale Anzeige, wo die Zeit mitläuft, dann siehst du 90. Minute durch. Super. Klasse. Aber dann, gab's Trinkpausen an dem Tag und dann gab's ja eine recht,
sehr heiß,
ja. Recht üppige, Nachspielzeit. Und dann macht Toni Hager das 2-1. Und dann merkst du, warte mal, jetzt haben wir noch 4 Minuten. Und dann bist du wirklich, glaube ich, so viel Kraft wie in dem Moment hatte man noch nie. Und dann schmeißt man wirklich alles nach vorne und mit den Spielern, Typen, die wir dort zu dem Zeitpunkt auf dem Platz hatten, vorne in der Box mit Toni Hager, Jonas Greib und auch Dennis Paul, wenn da ein Ball, so wie es dann passiert ist, irgendwie mit dem Kopf verlängert wird oder irgendwie abgelegt wird, dann kann da immer was passieren. Und dann kam der Freistoß bei uns am 16er weiß ich noch, Mücke spielt zu mir, alle sind vorne. Auf dem Video war ganz witzig, was man im Nachhinein gesehen hat, dass eigentlich die Trainer, unsere Trainer Martin Rosenbold angebrüllt haben, dass er doch sich anbieten soll, um den Freistoß kurz zu spielen und den Ball reinzuschlagen. Und der aber auch nichts mehr, glaube ich, gehört hat in dem Moment, einfach blind nach vorne gerannt ist. Und dann bringe ich den Ball rein. Ich weiß nicht, war das Dennis Paul, der verlängert hat? Denn ein Selo-Verteidiger köpft den raus und Tede Rosenbold aus 16 Metern oder 15 Metern mit rechts. Und da waren so viele Beine vor mir und ich sehe das gar nicht. Und auf einmal liegt der Ball hinten drinne. Und dann war es alles aus einem rausgebrochen. Direkt vor den wirklich zahlreich mitgereisten Anhängern, die wir damit hatten, die auch sofort über die Barriere darüber gesprungen sind und dann lagen sich alle nur noch in den Armen. Das ist unbeschreiblich.
Das ist ein, also ich krieg Gänsehaut, wenn du es erzählst. Ist mal toll, wenn das jemand erzählt, der auf dem Platz stand. Ich stand daneben. Ach, das ist so ein Spiel, da wirst du noch in 30 Jahren von zehren, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was da passiert ist, das verbindet alle, die dort Teil von der ganzen Sache waren. Und hat dem Ganzen dann wirklich nochmal die Krone aufgesetzt. Dieser 2-2 Ausgleichstreffer wurde so gefeiert, als wäre Abpfiff und wir wären dort schon Meister geworden, weil wir alle wussten, okay, jetzt haben wir es wieder in eigener Hand. Und das war wirklich unbeschreiblich danach. Dann fühlt sich das dann natürlich immer noch an, dass diese Minute oder zwei Minuten, die noch gespielt wurden, fühlen sich dann nochmal an wie ein ganzes Spiel, wenn da die Bälle nochmal reinfliegen und ich glaube, als dann Abpfiff war, alle nur noch von uns zu Boden gesunken, lagen sich irgendwie in den Armen, waren auch einfach fertig. Einfach fertig. Weil eigentlich hast du es die ganze Arbeit weggeschmissen. So ehrlich muss man sein, eigentlich hast du sie schon weggeschmissen. Und durch 4 Minuten bist du dann wieder eigentlich da, wo du hin willst.
Das ist ja das Irre, dass du, wenn ihr nicht gewonnen hättet, auch nicht unentschieden gespielt, wenn ihr verloren hättet, ja, wie du schon sagst, so eine Saison weggeschmissen hättet, die ja für sich genommen gut ist, überragend war mit den Punkte, mit dem Punkte, die ihr geholt habt und so, und dass dann alles mehr oder weniger an einem Spiel hängt, oder das ist schon eine Konstellation, die ist schon irre.
Die ist brutal, also auch für Selo, dass in dieser Rückrunde ja wirklich auch einfach besser waren als wir. Oh. Was so die Gesamtschau angeht. Und dann, dass du das dann so aus den Händen gibst, nachdem du 2-0 geführt hast und dann in den letzten 4 Minuten das dann so wegschmeißt, ist auch brutal für Selo. Also
ich kann mich entsinnen, dann war ja Party auf dem Platz, die Zuschauer alle, das war ja im Grunde eine riesen Miersdorf-Disco da. Ja. Dann alle auf dem Platz von uns, wurde Bier geholt aus dem Bierwagen und dann stand man da, war kochend heiß und hat ja gefeiert, Bier getrunken und was weiß ich. Hast du mal nachher mit einem von Selo gesprochen irgendwann mal oder nach dem Spiel oder später beim Umziehen oder so? Das muss ich für die...
Ich glaube, nach dem Abpfiff selbst habe ich noch mit einem oder zwei Spielern abgeklatscht, aber so richtig denkt man ja da auch nicht dran, die waren dann auch relativ schnell runter vom Platz, was ja auch alles völlig verständlich ist, kein Vorwurf. Und danach, nachdem dann alles so ein bisschen abgeklungen ist und man selbst duschen war, hat man noch ein, zwei, die dann auch selbst noch, die hatten ja glaube ich auch noch eine Feierlichkeit dort oder haben auch Getränke an die Fans verteilt, jedenfalls waren noch ein paar Spieler dort. Dann hat man denen danach auch nochmal mit denen abgeklatscht und auch für dieses, ja, denen alles Gute gewünscht, sich für dieses Duell bedankt und dann auch nochmal kurz ein, zwei Worte gewechselt. Aber auch durchweg, nachdem ein paar Emotionen dann raus waren mit nach Abpfiff, waren die dann auch wirklich fair, haben einem gratuliert, haben nicht irgendwie noch böse Sprüche oder so, die es gab, auch wenn sie natürlich sich geärgert haben. Aber ja, durchweg fair und deswegen gönnt man ihnen das natürlich jetzt dann dieses Jahr hoffentlich. Und einen Spieler gab es ja auch, Elias Woblewski, mit dem ich ja auch noch bei Zeuthen zusammengespielt habe, der dort mit dabei war. Den hat man danach noch ein, zwei Mal gesehen. Ja. Und mittlerweile macht man auch Späße drüber und freut sich.
Okay. Schade für Selo, dass sie dieses Jahr wieder fast übermächtige Konkurrenten haben in Luckenwalde 2, die in der Landesliga Süd gerade so ein bisschen davon ziehen und ich glaube, erst einmal unentschieden gespielt haben oder einmal verloren haben und wieder womöglich als Zweiter einlaufen. Das wäre schon bitter nach der letzten Saison, wenn die jetzt wieder so wieder nochmal das Pech haben, eine noch etwas klein wenig bessere Mannschaft vor sich zu haben. Aber vielleicht klappt es ja bei denen. Wenn das Jahr 2025 für dich das sportlich schönste war in deiner bisherigen Karriere, war dieser Tag so das Highlight, der schönste Tag deines sportlichen Lebens?
Er ist schon mit dabei, aber ich tue mich schwer, den zu vergleichen mit dem Tag, als es dann wirklich geschafft war.
Mit dem 8-0 gegen Peitz.
Mit dem 8-0 gegen Peitz, mit der Siegerehrung danach und mit dem anschließenden gemeinsamen Flug nach Mallorca zur Abschlussfahrt. Das waren auch Momente, die man nie vergisst. Sportlich gesehen, rein fußballerisch könnte man wahrscheinlich sagen, dass es der Tag mit dem Spiel gegen Selo war. Ob es jetzt der schönste Tag 2025 war, in Anbetracht der Tatsache mit dem Tag nach der Meisterschaft, tue ich mich schwer.
Okay, sozusagen. Ja. Wenn man mal so überlegt, zwei Aufstiege jetzt gefeiert, jetzt als Männer, einmal mit dem FSV Admira Mittenwalde, jetzt mit der Eintracht. Lebst du an der sportlich erfolgreichen Zeit seit einigen Jahren, muss man sagen. Mal von diesem kleinen Delle da in dem ersten Jahr bei Eintracht absieht, ne? Läuft bei dir so
sportlich. Ja, liest sich ganz gut. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, er geht immer dahin, wo setzt sich ins gemachte Nest und feiert die Erfolge.
Nee, das kann man bei dir wirklich nicht sagen, weil du hast ja eben sehr schön beschrieben, dass das erste Jahr für dich, das war nicht das gemachte Nest. Das war schon, da musst du dich schon durchbeißen, durchkämpfen und da waren auch Zweifel da, oder?
Ja, aber ja, und ich glaube, dass die Erfolge dann auch ein bisschen Belohnung sind für die Zeit, die man dort reinsteckt, die jeder dort reinsteckt, ob es in Mittenwalde war, ob es hier war, für alle, die dort Zeit reinstecken. Das ist ja viel mehr als nur wir Spieler. Das sind unsere Trainer, die auch viermal die Woche mit uns unterwegs sind. Das ist Brian Peplo als Teambetreuer, der zum Training zweimal die Woche da ist, der am Wochenende seine Zeit für uns opfert. Das sind Vereinsverantwortliche, die uns den Rücken frei halten. Da könnte man die Aufzählung ja immer noch weiterführen. Deshalb liest sich das schön und ich genieße die Zeit auf jeden Fall und die Erfolge. Das sollte man, glaube ich, auch. Aber auch wenn es jetzt am Ende nicht in der Meisterschaft ist, gibt es ja dann andere Erfolge zu erreichen, die genauso schön sind und auch bedeutend. An allererster Stelle oder der nächste Erfolg, den ich feiern will, ist dann natürlich der Klassenerhalt in der Brandenburg-Liga.
Das sehe ich euch auf einem guten Weg. Du hast schon ein paar Mal erwähnt, dass du deine Eltern, dein Vater vor allem, da enge Begleiter deiner sportlichen Karriere sind und auch wichtige Ratgeber. Wie sehen die das dich denn jetzt so in der Brandenburg-Liga? Ich nehme an, sie sind relativ regelmäßig dabei bei Spielen.
Sie sind so gut es geht dabei.
Nee, ja.
Mein Vater ist selbst mittlerweile wieder Handballtrainer.
Handballtrainer.
Okay. Handballtrainer im Frauenbereich, trainiert dort auch Verbandsliga. Also das jetzt, um in Fußballersprache zu bleiben, Landesliga. Also es gibt noch eine Liga höher in Brandenburg, aber bei Blau-Weiß-Dahlwitz. Ja. Und ist dort Handballtrainer. Meine Schwester spielt dort in der Mannschaft.
Also die etwas andere Konstellation jetzt, wie früher.
Jetzt ist die andere Konstellation, genau.
Ist deine Schwester dran, glaube ich. Ja.
Darf dran glauben, sagen wir es so.
Okay.
Genau, dadurch ist er natürlich selbst sehr eingebunden. Und dann ist jetzt halt auch einfach die Zeit, wo ich aus dem Haus bin, meine Schwester aus dem Haus ist, wo meine Eltern jetzt auch wieder Zeit für sich haben, nachdem sie so viele Jahre mit uns Brandenburg erkundet haben, sämtliche Hallen und Sportplätze gesehen haben.
Ehrlich.
Und sind dann natürlich auch selbst öfter mal am Wochenende weg. Aber sie unterstützen mich da so gut es geht, sind bei jedem Spiel dabei, wo es geht. Man muss natürlich auch sagen, dass die Auswärtsspiele jetzt eher schwer sind zu begleiten, wenn es jetzt nicht gerade, sag ich mal, hier die umliegenden Vereine sind. Ich kann meinen Eltern da wirklich nur dankbar sein, auch für die Jugendzeit, auch für die Zeit im letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist, dass die Eltern einen bis nach Lauchhammer beispielsweise nur zum Anfeuern begleiten.
Da war er dabei.
Beide waren mit dabei.
5 Uhr gewonnen. Hat sich gelohnt.
Ja. Hat sich gelohnt, aber das sollte man auf jeden Fall zu schätzen wissen. Und ich habe dafür vollstes Verständnis, wenn er jetzt selber Spiele hat oder auch einfach die Zeit jetzt mal anders verplant und nicht immer auf Sportplätzen ist.
Aber Sie dürften ja schon begeistert sein, dass der kleine Junge, der früher bei den Bambinis rumlief, geleitet vom Vater, jetzt in der Brandenburg-Liga spielt. Das wird ja auch deine Eltern schon mit Stolz erfüllen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sie sind sehr froh oder sehr glücklich und sehr stolz auf den Weg, den ich gemacht habe und dass ich das dann den Weg eingeschlagen habe und dass ich das auch so durchgezogen habe und dass es am Ende so geklappt hat, sind sie schon sehr stolz. Und ich glaube, wenn beide Kinder, dann sagen sie immer, wenn beide Kinder so gut sind, meine Schwester ja mit Verbandsliga auch relativ hoch Handball spielt, da kann man dann schon nicht so viel falsch gemacht haben. Hm.
Schaust du eigentlich dann auch viel Fußball im Fernsehen, beziehungsweise auch viel Handball im Fernsehen?
Ich muss zugeben, dass ich kein einziges Abo für irgendeine Seite, wo Fußball läuft, besitze.
Okay.
Amazon habe ich. Ja. Da kann man natürlich dann Champions League mal gucken. Aber sonst dreht sich mein Leben wirklich um Sport in sämtlichen Formen. Ob es das Fußballschauen mit den Kumpels ist, ob es mal die Handball-Brandenburg-Liga mit den Eltern schauen ist oder sonntags bei meiner Schwester zu gucken oder die Handball-WM verfolgen, Darts-Weltmeisterschaft, was jetzt bald wieder ist. Es dreht sich wirklich um Sport in sämtlichen Ausführungen.
Irgendwie ist immer Sport dabei.
Ist immer Sport dabei. Ja. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, dass ich Freitagabend Bundesliga läuft irgendwo, jetzt muss ich auf jeden Fall gucken, das nicht.
Gab es in deiner Kindheit oder gibt es vielleicht jetzt noch so irgendwie so ein Fußballer, wo du sagst, den fand ich als Kind gut, der hat mir gut gefallen, wie der Fußball gespielt hat oder der Typ oder?
Ich muss sagen, dass ich jetzt kein so explizites Vorbild hatte, keinen Spieler hatte, wo ich mir als Kind, sag ich mal, 10 Trikots von gewünscht habe. Bin ehrlicherweise immer mit Trikots von den größten Spielern der Vereine rumgelaufen und habe mir die auch gewünscht. Deshalb könnte ich jetzt da tatsächlich gar nicht so ein explizites Vorbild benennen.
Mhm. Gibt es einen Verein, den du, wo du ein bisschen genauer hinschaust als andere Vereine?
Ja. Da schon FC Bayern München war ich früher schon größerer Fan.
Ja.
Also ganz witzig, habe ich damals aus so einem Advents-Schokokalender, ja, haben mir damals meine Eltern geschenkt von Bayern München, wo dann auch so Verlosungen mit dabei waren, die man ja in der Regel sich anguckt und feststellt, Mensch, wir ja nicht gewonnen. hatte ich damals Tickets gewonnen für so ein 20, aus so einem 20-Euro Schokokalender hatte ich dann auf einmal Tickets für Bayern gegen Augsburg in der Allianz Arena.
Oh.
Und war da, das war auch März 2020, glaube ich, vor dem Corona-Abbruch, noch mit so das letzte Bundesligaspiel, was damals lief, war ich mit meinem Vater in der Allianz Arena. Das ist jetzt mittlerweile aber auch deutlich abgeflacht. Man guckt schon noch hin, wie sie spielen und auch gerade so, wie es läuft, klar. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich hinterher bin.
Aber Bayern zurzeit spielen ja eine sehr dominante Rolle, spielen geilen Fußball, muss man lassen, man muss sie, brauchst du nicht mögen, aber das ist schon beeindruckend.
Kann man sich gut angucken, ja.
Sie gerade abliefern, das muss man sagen. Was hast du dir für nächstes Jahr vorgenommen, für 2026? Hast du schon Pläne, hast du schon Ideen, außer Klassenerhalt?
Außer Klassenerhalt tatsächlich nicht. Also jetzt auf jeden Fall gesund bleiben. Das wünsche ich auch allen anderen Spielern und meinen Mitspielern natürlich auch, dass dort alle gesund bleiben. Und dann ist erstmal Ziel Nummer 1 Klassenerhalt, so früh wie möglich am besten, dass man da Ruhe hat und nicht dann hinten raus doch nochmal irgendwie die Knie anfangen zu zittern. Dass man da Ruhe hat und dann Planungssicherheit und dann werden wir sehen, jetzt das Jahr schon vorzuplanen, kann man da glaube ich auch gar nicht. Hängt ja von vielen Sachen ab. Deswegen jetzt als erstes Klassenerhalt oder als erstes Pause, dann Vorbereitung wieder angehen und dann, so gut es geht, an unserem Ziel arbeiten.
Wie viele Punkte brauchen wir zum Klassenerhalt? Was glaubst du?
Schwer zu sagen. Also was mal so eine Zahl war, die bei uns gesagt wurde, wo man auf jeden Fall durch ist und, oder wo man gute Chancen hat, sagen wir so, 10 Siege hieß es mal, 30 Punkte. Und wenn man dann so in dem Bereich irgendwo landet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man irgendwie drin bleibt, sagen wir so. Diese 10 Siege schwören mir immer so im Kopf und jetzt, dann waren wir schon so, weil, oh, jetzt haben wir schon 3 Siege. Okay, dann 4. Jetzt haben wir mittlerweile 7, ist gibt einem schon Sicherheit. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Was machst du in so einer dann ja doch relativ langen Winterpause? Das ist sowieso, glaube ich, erstmal trainingsfrei.
Genau.
Und dann steige ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann im Januar wieder ein. Was machst du da? Bist du da noch, legst du wirklich die Füße hoch oder sagst du, ich mache noch nebenher was?
Wir haben ja Anfang des Jahres nehmen wir als Mannschaft wieder bei Hallenturnieren teil, ja, um dort mit eventuellem Preisgeld, was man einspielt, die Mallekasse aufzubessern. Es weckt den Ehrgeiz und man hält sich ein bisschen fit. Aber jetzt die komplette Zeit einfach nur die Füße hochlegen, kann ich auch gar nicht. Also ich werde noch ein bisschen oder nebenbei noch ein bisschen was machen, vor allem weil man jetzt in der Zeit auch an Bereichen arbeiten kann, wo man vielleicht in der Saison mit dreimal Training und einem Spielwochenende nicht so arbeiten kann. Mhm. Aber das muss ich mir dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, jetzt erstmal die Woche ist ganz gut, wenn die Pause ist, weil so eine Saison zerrt schon an einem, also körperlich und auch mental, dass man dann auch irgendwann einfach durch. So ehrlich kann man ja sein. Und dann, wird man schon zusehen, dass man auch wieder nicht ganz unfit in die Vorbereitung geht.
Da sind wir schon fast wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Schön, wenn man mit so einem sehr, sehr positiven Resultat in die Winterpause geht und folglich auch mit durchaus positiven Gedanken.
Auf jeden Fall.
Das trägt ja dann, glaube ich, schon so durch die Winterpause in die Rückrunde rein, wenn man, das ist schon besser, als wenn man mit 5 Niederlagen in der Winterpause geht.
Naja, vor allem, weil man nicht immer, wenn dieser Blick dann auf die Tabelle kommt, so weiß, okay, jetzt sind wir mal angenommen, man hätte das letzte Spiel gegen Neuruppin verloren, mit 5 Niederlagen in die Pause gegangen, ist dann, weiß nicht, 8., 9., 7., keine Ahnung.
Was ja für sich genommen
was
immer noch toll wäre.
Was auch Tiger. Auf jeden Fall, aber ja, so nachdem, wie alles gelaufen ist, dann natürlich nicht.
Ja.
Und man kann in der Zeit ja einfach nicht eingreifen. Also man kann daran nichts ändern. Das steht dann erstmal so fest eine ganze Zeit. Und deshalb ist natürlich leichter, dann auf die Tabelle zu gucken und dann sieht es so aus.
Lieber Nick, zu diesem Podcast gehört keine Spiel entweder oder, möchte ich auch gerne mit dir machen. Die erste Frage ist ganz einfach für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß?
Rechtsfuß.
Woher hast du eigentlich deinen strammen Schuss? Ich bist ja einer, der viele Tore so aus, sag mal so zwischen 16 und 22 Meter machst, würde ich mal so sagen.
Mhm.
Sehr stramm, sehr platziert. Wo kommt er her?
Gute Frage.
Hey, Talent.
Ja, wahrscheinlich schon. Also es war jetzt nicht, dass ich extra Krafttraining oder Schusstraining gemacht habe. Es hat eigentlich schon immer ganz gut geklappt. Und letztes Jahr vor allem in der Rückrunde besonders gut. Da waren viele Tore dabei.
12 Tore hast du insgesamt gemacht letztes Jahr. Zweitbester Torschütze hinter Dennis Paul.
Genau. Und in der Rückrunde vor allem, da waren es dann, glaube ich, 10 nach der Hinrunde.
Echt?
Ja, hatte ich 2. Und dann in der Rückrunde 10. Da hat es dann besonders gut geklappt und ja, irgendwie das ist dann drin.
Braucht es für so einen Schuss, wie du ihn hast, mehr bessere Technik oder mehr Kraft?
Ich glaube, die Mischung aus beiden. Also, weil ich glaube, nur pure Kraft, dann segelt der Ball meist sonst wohin. Da gehört schon noch ein bisschen Technik zu. Aber was jetzt, ich glaube, gutes 50-50-Verhältnis, passt da schon.
Hertha oder Union?
Ja,
ganz ehrlich, Sarah.
Natürlich Union.
Ja. Gehst du manchmal hin? Wir haben eine Menge Union-Fans auch in der Mannschaft.
Nein, ich bin also weder bei Hertha noch Union gehe ich ins Stadion. Deshalb ist die Antwort, sag ich mal, kabinengeprägt.
Sehr ehrlich.
So ausgefallen.
Sehr ehrlich. Messi oder Ronaldo?
Ronaldo.
Echt?
Ja.
Warum?
Also beides überragende Fußballer. Ich glaube, dass Messi eher der Typ ist, der viel, viel mit Talent hat. Natürlich gehört auch harte Arbeit zu, aber wo das Talent einfach viel größer war. Und Ronaldo, man kann ihn mögen, man muss seine Art wahrscheinlich auch nicht mögen. Aber ich glaube, diese Einstellung, die er zum Fußball hat und auch Fußball zu arbeiten, ist bemerkenswert und kann man sich auf jeden Fall viel, viel abschauen.
Vielleicht spielst du mit 40 auch noch Fußball. Auf gutem Niveau.
Schön
wär's. Nicht wie eine alte Herren.
Nicht? Schön wär's.
Klopp oder Pep?
Klopp. Einfach wegen der Emotionalität. Dass er einfach aus meiner Sicht die Mannschaft mehr mitreißen kann. Mit der Art, wie er als Trainer agiert, als Pep vielleicht. Ja, aber ich
unter beiden noch nicht gespielt.
Unter beiden nicht gespielt, deswegen.
Kann auch kommen. Hund oder Katze?
Katze.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Berge oder Strand?
Strand.
Und nicht nur Malle?
Nicht nur Malle. Meine Kindheit war einfach durch Sommerurlaube geprägt und da geht's meist an den Strand. Wir waren jetzt nicht so die Familie, die dann im Winter zum Skifahren gefahren ist oder zum Wandern in den Urlaub gefahren ist, sondern Strand. Und deshalb Strand.
Und den Malle-Trip der Eintracht hast du auch immer fest in deinem Kalender verbucht?
Beim ersten kam ich sehr spontan mit. Da war das, hat sich erst, ich glaube, 1-2 Monate vorher entschieden, weil ich nicht wusste. Letztes Jahr war das dann schon länger geplant. Und für nächstes Jahr ist das Hotel schon gebucht.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Früh aufstehen oder lange schlafen?
Früh aufstehen.
Beruflich bedingt?
Beruflich
oder?
Bedingt.
Ja,
sonst? Beruflich bedingt, ja. Sonst bleibe ich schon gerne auch mal liegen, aber ich bin jetzt von Hause aus nicht so, dass ich ewig lang schlafen kann. Deswegen früh aufstehen.
Geld ausgeben oder sparen?
Da klingt es in meinen Ohren, wie meine Eltern immer. Die haben immer sehr bemängelt, wie ich mit Geld umgegangen bin. Und
gibst du gerne Geld aus?
Ja, das teuerste oder das meiste Geld geht wahrscheinlich für Sprit drauf. So ehrlich muss ich sein, ja.
Gut, das ist, muss man das machen. Also
das muss man halt
fahren und hast du sonst irgendwie kostspielige?
Weitere Hobbys, die kostspielig sind, nicht. Eigentlich dann wahrscheinlich für Kleidung, Schuhe, so in die Richtung.
Klamotten.
Wahrscheinlich schon.
Geld oder Ruhm?
Ruhm.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Wein oder Bier?
Bier.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Krimi oder Komödie?
Komödie.
Theater oder Kino?
Kino.
Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Jeans oder Jogginghose?
Jogginghose.
Cola oder Pepsi?
Cola.
Stadt oder Land?
Land.
Unter Wasser atmen oder fliegen können?
Fliegen können.
Lieber Nick, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir durch das Jahr 2025 zu gehen und durch dein bisheriges fußballerisches Leben von den Bambinis beim SV Rangsdorf bis jetzt zum SC Eintracht Meersdorf Zeuthen. Das ist sehr schön, dass du bei uns gelandet bist, dass du dich auch nicht für Handball entschieden hast. Sowas können wir dir hier nicht bieten, aber dass du als Fußball bei uns gelandet bist. Und ich glaube, ich habe schon gesagt, ich finde, du bist so einer der Aufsteiger des Jahres 2025 bei der Eintracht. Für mich, das macht sehr viel Spaß, dir zuzugucken, zu sehen, wie du dich reinhängst. Ich freue mich sehr auch für dich und für die ganze Mannschaft, dass für den ganzen Verein, dass wir so ein tolles Finale bekommen haben mit dem 3-1 gegen die Europäer. Und das macht Mut und Zuversicht für das kommende Jahr. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das kommende Jahr. Gesundheit. Aber du wirst ja eh nicht verletzt. Also von daher, mach ich mir gar keine Sorgen. Keine Verletzung, keine Erkältung. Geil, du spielst halt immer. Ebert spielt immer, heißt, glaube ich, der Spruch hier. Und weiterhin viel Erfolg. Seht zu, dass ihr schnell die Punkte holt zum Klassenerhalt. Und dann schauen wir mal, was sonst noch alles möglich ist.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Und alles Gute.
Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr.